Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Life Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen.
Ja, Life Church in Ansbach, mega schön, heute mal wieder bei euch zu sein. Ist ja jetzt schon das dritte Mal in Folge, schon eine richtige Tradition und es ist jedes Mal eine große Freude und eine große Ehre. Für diejenigen, die vielleicht die letzten zwei Jahre nicht da waren, ich bin Miri, ich bin noch 25 Jahre alt und noch wohne ich in Heidelberg. Beides wird sich nächsten Monat ändern. Und die Tage habe ich mal spaßeshalber reingeschaut in die Predigt vom letzten Jahr, was ich da am Anfang so gesagt habe. Und habe ich gesagt, dass ich noch immer Psychologie studiere. Auch daran hat sich anderthalb Jahre später noch nichts geändert. Aber auch das wird sich im nächsten Monat ändern, denn nächste Woche, so Gott will und wir leben, ich meine Masterarbeit abgeben werde. Und dann werde ich ab Oktober nach Frankfurt ziehen, um die Ausbildung zur Psychotherapeutin noch hinten dran zu hängen. Genau, das heißt, ich bin gerade irgendwie in einem riesen Umbruch. Neue Stadt, neue WG, neue Gemeinde, neuer Job. Und es ist einer der Gründe, warum ich erst relativ spät angefangen habe, die Predigt vorzubereiten. Relativ spät heißt bei mir so anderthalb Wochen im Voraus. Das ist für manche immer noch sehr früh. Für mich ist es spät. Und der zweite und eigentlich wichtigere Grund, warum ich das irgendwie vor mir hergeschoben habe, ist, dass mich das Thema erstmal so ein bisschen herausgefordert hat. Ja, es geht ja heute um das Thema Verlust. Und ich dachte so, hier im Raum gibt es wahrscheinlich Leute, die haben super viel Erfahrung mit dem Thema, die bringen voll viel Lebenserfahrung mit und ich bin irgendwie erst 25 und in meinem Leben ist richtig viel, richtig gut gelaufen, was soll ich irgendwie über Verlust erzählen? So war mein erster Gedanke. Aber Gott hat mich immer wieder ermutigt in der Vorbereitung, dass es letzten Endes auch gar nicht darum geht, dass wir Erfahrung haben. Ich meine, im Optimalfall wird zwar eine Predigt von Erfahrung unterstützt und ich glaube auch, dass man mehr Autorität hat, über ein Thema zu sprechen, wenn man darin Erfahrung hat. Aber ich habe da eine coole Stelle gefunden in der Bibel. In Römer schreibt Paulus, dass der Glaube aus dem Hören der Predigt kommt und die Predigt, woraus? Nicht aus der Erfahrung, sondern aus dem Wort Gottes. Deswegen dachte ich, ich kann auf jeden Fall nicht falsch liegen, wenn ich einfach eine biblische Geschichte von jemandem nehme, der sehr viel Verlust erfahren hat. Und dabei bin ich bei dem Buch Ruth gelandet. Viele von euch werden das wahrscheinlich kennen, es ist ein ganz kurzes Buch. Wenn du es nicht kennst oder schon lange nicht mehr gelesen hast, dann empfehle ich dir, das heute Abend nochmal komplett durchzulesen. Es sind nur 4 Kapitel, es geht ganz schnell, weil ich kann heute nicht alles, was man dazu sagen könnte, sagen, logischerweise. Aber Ruth ist ein Buch von unerwartetem Verlust. Ja, ich habe es nicht kommen sehen. Von einem Leben, was von jetzt auf gleich ganz anders ist, als man es dachte und wie Gott aber aus diesem Anders eine richtig großartige Geschichte schreibt. Und damit, glaube ich, ist die Geschichte von Ruth auch die Geschichte von vielen von uns. Und ich glaube, dass wir sehr viel von ihr lernen können. Und wir starten einfach mal rein. Ich habe euch die Bibeltexte immer mitgebracht, aber du kannst natürlich auch mitlesen. Und zwar, das Buch spielt zur Zeit der Richter und wir lesen Ruth 1, die Verse 1 und 2. Und zu der Zeit, als die Richter für Recht sorgten, und eine Hungersnot im Land war, zog ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fort, um sich als Fremder auf dem Land von Moab niederzulassen. Und der Name des Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau war Noomi und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen auf das Land von Moab und blieben dort. Also wir lernen hier kennen Noomi und Elimelech, ein Paar, die eigentlich in Bethlehem wohnen, aber jetzt aufgrund von einer Hungersnot nach Moab fliehen. Und hier sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema Verlust, weil Elimelech und Noomi lassen alles hinter sich, was sie haben. Ja, ihre Kultur, ihre Heimat, ihr Land, ihre Freunde, ihre Familie, ihre Jobs, was auch immer sie da gemacht haben, lassen alles hinter sich und ziehen an einen neuen Ort. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, lesen wir einen Vers weiter in Vers 3, und Elimelech, der Mann der Noomi, starb und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Ja, wir wissen nicht, was hier passiert ist oder warum das passiert ist, aber der Elimelech stirbt. Und wie krass ist es, ihr habt gerade diese riesige Entscheidung getroffen, wir ziehen in ein anderes Land und auf einmal stirbt dein Partner, die Stütze, mit der du ja die Entscheidung getroffen hast, stirbt. Von jetzt auf gleich. Und irgendwie, Noomi scheint irgendwie damit umgehen zu können, das wissen wir nicht so ganz genau, auf jeden Fall bleiben sie dort. Es scheint aufwärts zu gehen, wir lesen in Vers 4, und diese, das sind die beiden Söhne, nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen war Ruth, und sie blieben um die 10 Jahre dort. Ja, also die Familie wächst, die Söhne heiraten, es scheint irgendwie bergauf zu gehen, Und dann lesen wir in Vers 5, und auch die beiden, Machlon und Kiljon, starben und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Kinder und ohne ihren Mann. Innerhalb von 5 Versen verliert Naomi zuerst ihre Heimat, dann ihren Mann und dann ihre beiden Kinder. Und ich glaube, viele von uns können sich gar nicht ausmalen, was das für ein emotionaler Schmerz ist. Aber zum Beispiel auch auf einer Versorgungsebene eine absolute Katastrophe. Ja, nicht umsonst erinnert die Bibel uns an ganz vielen Stellen, dass wir uns um die Witwen kümmern sollen. Warum? Weil die eigentlich gar keine Lebensgrundlage haben. Und jetzt stirbt nicht nur ihr Mann, sondern auch noch ihre beiden Söhne. Und auch für Ruth und Orpah läuft ja das Leben auf einmal ganz anders, als sie dachten. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie romantisch das damals war, ob das jetzt irgendwie so eine große Liebesgeschichte war, als die geheiratet haben. Aber die hatten ja auf jeden Fall irgendwie eine Art Vorstellung. So und so und so wird das Leben jetzt aussehen. Jetzt sind wir verheiratet, jetzt werden wir vielleicht bald Kinder bekommen. Das ist jetzt unsere Berufung. Und dann von jetzt auf gleich kommt alles ganz anders. Und die Frage, die sich in solchen Momenten unser menschlichen Verstand ja automatisch stellt, ist die Frage, warum? Warum passiert das? Was haben Orpah und Ruth und Naomi getan, dass sie das verdient haben? Und so ist es ja oft auch in unserem Leben, oder? Wir erleben Verlust, wir erleben irgendwelche anderen schmerzhaften Erfahrungen. Irgendwas kommt ganz anders, was wir nicht haben kommen sehen. Und die Frage ist, warum passiert das? Und viele hunderte Theologen haben sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte Gedanken über diese Frage gemacht. Warum lässt Gott Leid zu? Warum passiert Leid? Haben mehr oder minder befriedigende Antworten darauf gefunden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, selbst wenn wir es auf einer theologischen Ebene irgendwie verstehen oder irgendwie begründen können, so bleibt doch irgendwie diese Frage und dieser Schmerz auf der individuellen Ebene in meinem eigenen Leben, warum passiert mir das? Und weil wir es uns oftmals nicht besser erklären können, gehen wir davon aus, dass es vielleicht einfach daran liegen muss, dass Gott es nicht gut meint. Ja, dass Gott vielleicht nicht wirklich gut ist oder vielleicht irgendwie gut ist, aber zumindest nicht gut zu mir. Und das sehen wir auch im Leben von Naomi. Wir lesen weiter in Vers 6. Und sie machte sich auf mit ihren Schwiegertöchtern und kehrte zurück aus dem Land von Moab, denn sie hatte im Gebiet Moabs gehört, dass der Herr sich seines Volks angenommen und ihm Brot gegeben hatte. Und jetzt springen wir mal ganz kurz in der Geschichte, in den Moment, wo sie in Bethlehem ankommen. Da passiert eigentlich noch was dazwischen, das erzähle ich nachher. Aber wir springen ganz kurz, sie kommen jetzt nach Bethlehem. Dann lesen wir in Vers 20, im ersten Kapitel. Und als sie in Bethlehem angekommen waren, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und die Frauen sagten, ist das Naomi? Ja, die Leute erkennen sie und sagen sie, hey, die kennen wir doch von früher, das ist doch Naomi. Und was Naomi jetzt antwortet, offenbart sehr viel über den Zustand ihres Herzens. Denn sie sagt, nennt mich nicht Naomi. Nennt mich Mara, denn Shaddai, der Herr, hat mich sehr bitter gemacht. Reich bin ich gegangen und mit leeren Händen hat der Herr mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen, Shaddai mir Schlimmes angetan hat? Ja, Naomi sagt, ich habe nichts mehr. Ich habe alles verloren, was mir wichtig war. Und ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass der Herr gegen mich ist, dass der Herr es nicht gut mit mir meint. Und an dieser Stelle ist mir aufgefallen, dass ich zwar erst 25 bin, aber doch in einem Bereich schon mal einen für mich sehr großen Verlust erlebt habe. Und ich dachte, parallel zu der Geschichte von Ruth und Naomi erzähle ich euch das. Und zwar, als ich Anfang 20 war, war ich 2 Jahre lang in einer Beziehung, von der alle und vor allem ich selbst dachten, dass es auf jeden Fall in einer Ehe enden würde. Für mich, ehrlich gesagt, war das gar nicht auf meinem Schirm, dass es in der christlichen Welt auch mal so sein kann, dass sich 2 Leute kennenlernen und 2 Jahre lang zusammen sind. Und dann nicht heiraten. Das war für mich absolut unvorstellbar. Und als diese Beziehung dann ganz unerwartet auseinandergebrochen ist, da ist ehrlich gesagt auch meine Welt auseinandergebrochen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum das passiert, warum Gott das zulässt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie dieselbe Erfahrung ist, die Naomi gemacht hat. Und ich will auch nicht sagen, dass es dieselbe Erfahrung ist, die du vielleicht gemacht hast. Aber für mich war das damals das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. Ja, und am Anfang ist es noch so, man trauert irgendwie um den Verlust von einer konkreten Person. Aber wie viele von euch vielleicht auch wissen, darüber kann man auch hinwegkommen. Aber irgendwann war das auch die Trauer um den Verlust von einem Lebenstraum. Ich dachte immer, dass ich Mitte 20 verheiratet bin, jetzt gerade vielleicht über ein Baby nachdenke oder vielleicht schon eins habe. Und stattdessen war ich nach der Trennung 3,5 Jahre Single. Und es war eine der coolsten Zeiten, deswegen an die Single-Leute, don't despair. aber das ist eine andere Predigt, kann ich vielleicht nächstes Jahr machen. Aber diese Frage ist irgendwie immer geblieben. Und so dieser Schmerz, warum bin ich immer noch alleine? Warum funktioniert das irgendwie einfach nicht? Und über die Jahre habe ich auch immer wieder Leute kennengelernt und ich hatte mal Interesse und andere hatten mal Interesse. Aber im Endeffekt hat es immer nie gepasst. Irgendwas war immer und manchmal hat Gott auch einfach auf kuriose Art und Weise Nein gesagt. Und das machst du einmal mit und dann machst du es noch ein zweites Mal mit. Aber spätestens beim dritten Mal denkst du dir, warum passiert mir das die ganze Zeit? Warum läuft es in meinem Leben so? Und wenn ich mir es nicht besser erklären kann, dann muss es vielleicht einfach daran liegen, dass Gott es nicht gut mit mir meint. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann hat der Feind eine riesig geöffnete Tür, um mit allerlei Lügen reinzuspazieren. Weil wenn wir den Schmerz, den wir erleben und den Verlust, den wir erleben, als Barometer dafür nehmen, wie gut Gott ist, dann sind wir auf einem ganz steilen Abhang hinein in ein Gottesbild, was mit der Bibel eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Und deswegen ist mein erster Punkt, den du heute mitnehmen kannst: Unsere Erfahrungen sind ein schlechter Barometer für Gottes Güte. Prägen Erfahrungen uns? Ja, natürlich. Und ich wäre eine schlechte Psychologin, wenn ich was anderes behaupten würde. Ja. Erfahrungen machen was mit unserem Herzen und Verlust, auf welcher Ebene auch immer, tut weh. Aber Erfahrungen entscheiden nicht, wer und wie Gott ist. Weil wenn unsere Erfahrungen entscheiden, wie gut Gott ist, dann wird es Tage geben, an denen ist er richtig gut. Und es wird Tage geben, an denen ist er richtig schlecht. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, Gott ist gut alle Zeit, oder? Klagelieder zum Beispiel heißt es, die Güte Gottes hat kein Ende. Sein Erbarmen ist jeden Tag neu. Und wir sagen das ja auch die ganze Zeit in unserer christlichen Bubble. Es gibt ja auch diesen ganz alten Klassiker, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so Gott ist gut alle Zeit. Ja, jetzt seid ihr froh, dass ich predige und nicht den Lobpreis leite. Die Bibel sagt, Gott ist gut alle Zeit. Also entweder die Bibel lügt an dieser Stelle oder aber meine Erfahrungen sind ein schlechter Barometer für Gottes Güte. Und der zweite Punkt schließt sich direkt daran an. Erfahrungen sind nicht deine und meine Identität. Erfahrungen entscheiden nicht, wer Gott ist und Erfahrungen entscheiden nicht, wer wir sind. Weil ich glaube, dass der Feind oft solche Verlustsituationen nutzt, um uns in unserer Identität irgendwie zu schwächen. Und dann denken wir auf einmal, eigentlich sind wir gar keine Kinder Gottes und wir sind nur noch Opfer unserer Umstände. Und Naomi, an ihrem Beispiel sehen wir das auch, denn sie sagt ja, nennt mich nicht mehr Naomi, weil von der Naomi, die ihr kennt, ist gar nichts mehr übrig geblieben. Die Naomi, die ihr kennt, die ist durch so viel Schmerz und durch so viel Erfahrung und durch so viel Verlust durchgegangen, nennt mich jetzt lieber Mara. Weil das ist, wer ich wirklich bin. Das ist meine neue Identität. Das ist meine Geschichte. Und sie fängt an zu glauben, dass das ist, wer sie ist. Dass das ihre Identität ist. Und auch hier habe ich eine Parallele zu meiner eigenen Geschichte oder zu meinem eigenen Empfinden gefunden, weil ich weiß noch genau, irgendwann letztes Jahr habe ich in ein paar Gesprächen, und ich habe es auch aufgeschrieben, deswegen weiß ich das relativ sicher, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich immer die mit Liebeskummer bin. Am Ende bin ich immer die mit Liebeskummer. Und das ist eine interessante Formulierung, weil ich habe nicht gesagt, ich habe immer Liebeskummer, was vielleicht zu dem Zeitpunkt gestimmt hat, sondern ich habe gesagt, ich bin immer die mit Liebeskummer. Ja, das ist, was meine Geschichte ausmacht. Das ist, wer ich bin. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, welchen Ich-Bin-Sätzen wir Glauben schenken. Worüber identifizieren wir uns? Identifizieren wir uns über unseren Verlust und über unseren Schmerz und über unsere Situation und unsere Umstände? Oder identifizieren wir uns über das Wort Gottes? Weil die Wahrheit ist ja, wir sind nicht unsere Erfahrungen. Unsere Erfahrungen sind nicht unsere Identität. Und Erfahrungen sind kein Barometer für Gottes Güte. Wir springen jetzt nochmal ganz kurz zurück. Ich habe es vorher schon gesagt, Naomi beschließt, hier an diesem Ort will ich nicht bleiben, und sie geht los. Und wir lesen nochmal den Vers 6. Und sie machte sich auf mit ihren Schwiegertöchtern und kehrte zurück aus dem Land von Moab, denn sie hatte im Gebiet Moabs gehört, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihm Brot gegeben hatte. Naomi hört also, der Herr hat sich diesem Land angenommen, und sie steht auf und sie geht genau dorthin. Naomi hätte auch ihr Leben lang in Moab fristen können und frustriert sein können und sich wünschen können, dass das Leben irgendwie anders läuft. Aber stattdessen sieht sie, Gott tut da drüben etwas Gutes und es weckt einen Hunger in ihr, es weckt einen Glauben in ihr und sie geht genau dorthin. Deswegen mein dritter Punkt, lass den Segen einer anderen Person oder das Gute an einem anderen Ort Glauben in dir wachsen, nicht Bitterkeit. Und ich gebe euch nochmal ein eigenes Beispiel, was ich damit meine. Wenn man zwischen den Monaten, ich würde sagen Mai bis Oktober, am Wochenende meine Instagram-App öffnet, mit den Leuten, die mir folgen und den Leuten, denen ich folge und der Altersgruppe und so weiter, dann kannst du dir ganz sicher sein, garantiert, dass irgendjemand ein Hochzeitsfoto gepostet hat. Ja, irgendjemand heiratet immer. Und ich muss sagen, es gab mal eine Phase, da hat mich das so ein bisschen genervt. Weil ich gehe auf Instagram und dann sehe ich, Person XY heiratet, hier und da Hochzeit und so weiter und so fort. Und ich war so, warum funktioniert das für jeden außer für mich? Warum schafft es Gott bei allen außer bei mir? Und wisst ihr, wie wir auf den Segen einer anderen Person reagieren? Sagt sehr viel über unser eigenes Herz. Und ich bin deswegen so ehrlich mit euch, um dir den Mut zu geben, ehrlich mit dir zu sein. Wie reagierst du auf den Segen einer anderen Person? Wie reagierst du, wenn Gott einer anderen Person gibt, was du dir wünschst? Wie reagierst du, wenn er eine andere Person mit dem segnet, was du verloren hast? Wir müssen lernen, dass der Segen Gottes in dem Leben einer anderen Person nicht auf Kosten von unserem eigenen Segen passiert. Wenn wir den Segen von anderen hören, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder bitter sein und frustriert sein und enttäuscht sein und uns fragen, warum Gott anderen gibt, was wir uns wünschen. Oder aber wir sehen es als Zeugnis von Gottes Güte und sagen, hey, wenn Gott das bei dieser Person machen kann, dann kann er das auch in meinem Leben machen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, jedes Mal, wenn ich so ein Bild gesehen habe, für dieses Paar zu danken und Gott zu sagen, hey, wenn du das in dem Leben machen kannst, dann kannst du das auch bei mir machen. Ja, wenn du den Segen von Gott in einem anderen Leben siehst, dann lass es ein Grund sein, warum in deinem Herzen Glauben entsteht und nicht Bitterkeit. Und damit meine ich jetzt nicht nur so Sachen wie Beziehung. Es kann auch auf einer geistlichen Ebene sein. Ja, wenn Gott etwas im Leben einer anderen Person tut, was du auch sehen willst, dann lass es ein Grund sein, warum in deinem Herzen Glauben entsteht. Ich war letztens in einem crazy Gottesdienst mit einer krassen Prophetin und die hat so crazy Stories erlebt, das würdet ihr mir gar nicht glauben. Und jetzt schon mehrmals erlebt, dass sie so wie Philippus in der Bibel teleportiert wurde, auf einmal einfach an einem anderen Ort war. Und ihr könnt es glauben oder nicht, ich habe das geglaubt und ich habe Glauben dafür und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn du das bei der machen kannst, dann will ich das auch in meinem Leben erleben. Truth be told, es ist noch nicht passiert, aber wenn ich irgendwann einfach mal weg sein sollte, dann wisst ihr Bescheid. Naomi sieht jetzt also, was Gott in ihrem Heimatland tut und sie geht dorthin. Und zunächst kommen beide Schwiegertöchter mit, aber Naomi sagt dann, hey, es macht gar keinen Sinn, dass ihr mit ihr mitkommt. Bleibt lieber hier in eurer Heimat, findet hier nochmal einen neuen Mann. Und Orpa entscheidet sich tatsächlich hier zu bleiben und Ruth ist aber sehr entschieden, ihr nachzufolgen. Und dann sagt sie diese bekannten Verse, die häufig auch auf Hochzeiten zum Beispiel zitiert werden. Wir lesen die in Vers 16 und 17. Dränge mich nicht, also hier spricht jetzt Ruth zu Naomi, dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen von dir weg. Denn wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen. Und wo du übernachtest, da werde auch ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde auch ich sterben und dort will ich begraben werden. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nur der Tod soll uns trennen. Und es sind unglaublich bewegende und unglaublich entschiedene Zeilen, die Ruth hier von sich gibt. Sie ist bereit, alles hinter sich zu lassen, was sie kennt, ihre eigene Heimat, ihre eigene Familie. Und dann sagt sie diesen einen Satz, der für mich irgendwie besonders heraussticht, denn dein Gott soll auch mein Gott sein. Und wir müssen uns ja überlegen, Ruth ist in Moab aufgewachsen. Das heißt, sie ist nicht mit dem Gott Israels aufgewachsen. Sie ist nicht mit Naomis Gott aufgewachsen. Aber irgendwas muss sie an Naomi gesehen haben, dass sie zu dem Schluss geführt hat, ich glaube, dieser Gott ist echt. Und ich will, dass das auch mein Gott ist. Was Naomi hat, das will ich auch haben. Und interessanterweise kann es ja nicht daran liegen, dass irgendwie Gott so attraktiv erscheint in Naomis Leben, weil Naomi hat gerade alles verloren, was sie hatte. Aber irgendetwas in Ruth sagt, hey, und trotzdem glaube ich, dass dieser Gott irgendwie echt ist. Und trotzdem will ich das auch haben. Deswegen Punkt Nummer 4, mein Gott Ich will, dass das mein Gott ist, unabhängig davon, was er gibt oder nimmt. Das ist Ruths Haltung. Sie kann im Leben von Naomi nicht sehen, dass Gott irgendwie wahnsinnig gut zu ihr war. Und sie sagt trotzdem, ey, ich will, dass es mein Gott ist, unabhängig davon, was er gibt oder nimmt. Und damit ist Ruth uns eigentlich ein riesiges Vorbild. Weil ihre Entschiedenheit, Naomi nachzufolgen, ist eigentlich die Entschiedenheit, mit der das Neue Testament jeden Nachfolger von Christus herausfordert. Ja, und das bringt das Thema Verlust irgendwie nochmal auf eine ganz andere Ebene. Ich verlasse mal ganz kurz diesen seelsorgerlichen Bereich, wo es um unsere persönlichen Verlusterfahrungen geht und springe mal ganz kurz in das Evangelium, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das Evangelium spricht genauso viel über Verlust, wie es über Gewinn spricht. Wir fokussieren uns meistens lieber auf die Gewinnseite. Aber ich glaube, dass Verlust für das Thema Nachfolge eigentlich sehr zentral ist. Und niemand bringt es besser auf den Punkt wie Paulus im Brief an die Philipper. Philipper 3, Vers 7 bis 8 sagt er: Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Wer die unübertreffliche Größe von Jesus erkannt hat, für den ist alles andere geringer geworden. Wer verstanden hat, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, für den ist alles andere egal geworden. Der kann alles andere verlieren, weil er weiß, ich habe schon den Hauptgewinn. Und dann macht es auch absolut Sinn zu beten, okay, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Oder so wie Paulus zu sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und deswegen glaube ich auch, dass Jesus sagt, count the cost, überschlag die Kosten der Nachfolge, weil es kann sein, dass es dich alles kostet. Vor allem dein Recht auf deine eigene Vorstellung. Und es klingt immer im ersten Moment so brutal und sich selbst verleugnen und für die Welt klingt es, glaube ich, wie das größte Opfer überhaupt. Aber ehrlich gesagt, ich komme mehr und mehr und mehr zu dem Verständnis, dass es das größte Geschenk ist, weil darin die größte Freiheit liegt. Wenn ich Gottes Souveränität anerkennen kann, wenn ich ihn ehren kann, ihn preisen kann, unabhängig davon, was er gibt oder nimmt, das war übrigens auch meine Predigt vor 2 Jahren, unentsprechend meiner Umstände Gott preisen kann, dann bin ich wirklich unabhängig von meinen Erfahrungen. Und darin liegt wirkliche Freiheit, oder? Unabhängig von meinen eigenen Erfahrungen zu sein. Wir kehren zurück zur Geschichte. Naomi hat alles verloren und geht zurück nach Bethlehem und Ruth ist bereit, alles zu verlieren und dir nachzufolgen. Und wir lesen Vers 22. Und so kehrte Naomi zurück und bei ihr war Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die zurückkehrte vom Land von Moab. Und sie kamen nach Bethlehem. Wann? Als die Gerstenernte begann. Sie kamen nach Bethlehem, als die Gerstenernte begann. Punkt Nummer 5. Zeiten ändern sich. Naomi und Ruth waren in einer Zeit von großartigem und dramatischem Verlust. Aber sie sind nicht sitzen geblieben in ihrer Misere, sondern sie sind aufgestanden und sind vorangegangen und sie sind geradewegs in eine Zeit der Ernte hineingelaufen. Und wisst ihr, es ist ein absolut biblisches Prinzip, dass wir im Leben durch unterschiedliche Seasons durchgehen, durch unterschiedliche Zeiten durchgehen. Ja, Prediger 3 bringt es auf den Punkt. Es gibt eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit, um einzureißen, eine Zeit, um aufzubauen, eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Weinen, eine Zeit, um zu sitzen und zu trauern, aber dann auch, um aufzustehen und zu hoffen. Deswegen, wenn du vielleicht gerade in einer akuten Phase von Verlust bist, dann lass mich dich heute Morgen ermutigen, dass Zeiten sich ändern und dass es nur ein Kapitel ist und nicht deine ganze Geschichte. Wenn du es nicht zu deiner Geschichte machst, wenn du nicht zulässt, dass deine Verlusterfahrung deine Identität wird. Deswegen, nachdem du getrauert hast, und das ist auch okay, das können wir alle auch aushalten, müssen wir auch aushalten, dass es manchmal anderen Personen schlecht geht oder dass es manchmal uns selbst schlecht geht. Aber nachdem wir getrauert haben, lass uns wieder Hoffnung haben und aufstehen und sehen, wo der Herr Gutes tut und uns danach ausstrecken. Und es kann sein, dass wir geradewegs hineingehen in eine Zeit der Ernte. Und wisst ihr, selbst wenn wir diese Ernte auf dieser Erde nicht erleben würden, wissen wir ja, dass wir geradewegs auf dem Weg in eine Ewigkeit in Gottes Gegenwart sind. Und das klingt immer so hart, aber es bleibt dennoch eine biblische Wahrheit. Das irdische Leben ist eigentlich nur ein Hauch. Wir sind eigentlich nur auf der Durchreise. Und dennoch glaube ich, dass Gott uns auch hier in diesem irdischen Leben Gutes tun will. Ja, so wie David das in Psalm 27 zum Beispiel sagt, ich hätte den Mut verloren, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich die Güte Gottes im Land der Lebendigen sehen werde. Das ist ein Vers, der ganz lange neben meinem Schreibtisch hing und ich habe das richtig oft gebetet und zu Gott gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich die Güte, dass ich deine Güte, die Güte Gottes im Land der Lebendigen sehen werde. Und ich will dich ermutigen, fang an, Gott zu danken, dass du seine Güte im Land der Lebendigen sehen wirst. Ruth 2, Verse 1 bis 3. Und Naomi hatte von der Seite ihres Mannes einen Verwandten, einen tüchtigen Krieger aus der Sippe Elimelechs, und dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich würde gern aufs Feld gehen und Ehren lesen, hinter einem Herr, in dessen Augen ich Gnade finde. Und sie sagte zu ihr, geh, meine Tochter. Und sie ging hin und kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Und es traf sich, interessante Formulierung, es traf sich, dass sie auf dem Teil des Feldes war, der Boas gehörte, einem aus der Sippe Elimelechs. Wer nach Gottes Willen lebt, für den werden sich die Dinge treffen. In anderen Übersetzungen steht hier, es fügte sich, dass es Boas Feld war. Deswegen Punkt Nummer 6, Dinge fügen sich, beziehungsweise werden gefügt. Ja, Ruth hat es nicht geplant, dass es Boas Feld war. Gott hat es gefügt. Gott hat es doch die ganze Zeit gewusst. Wisst ihr, Gott war nicht überrascht, als die Hungersnot kam und er war nicht überrascht, als Elimelech starb und er war nicht überrascht, als Machlon und Kilion starben und er war nicht überrascht, als Ruth ausgerechnet auf dem Feld von Boas landet. Er hat es die ganze Zeit gewusst. Und Boas erlaubt Ruth, auf diesem Feld zu bleiben und er versorgt sie gar noch mit Brot und mit Wasser. Und als sie ihn fragt, warum er das tut, da antwortet er, Verse 11 und 12, daraufhin sagte Boas zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater und Mutter und dein Geburtsland verlassen und bist zu einem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voller Lohn soll dir zuteil werden vom Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu finden unter seinen Flügeln. Wer Zuflucht bei Gott sucht, der darf auf seinen Segen hoffen. Ruth ist treu geblieben. Sie ist treu geblieben Naomi gegenüber und dem Gott, den Naomi verehrt hat. Und Gott hat es gesehen. Gott sieht, wenn du treu bleibst, auch wenn das Leben ganz anders ist, als du es dir dachtest. Und er schenkt Zuflucht und er fügt die Dinge zum Besten. Und auf einmal wird aus dem, was so anders aussah, als du es dachtest, ein großartiger Segen. Und wir sehen das auch wieder bei Naomi. In Kapitel 2, Vers 20 sagt sie, da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter. Da sprechen sie gerade über Boas. Und dann sagt sie, gesegnet sei er vom Herrn. Und jetzt pass auf, wie sie den Herrn beschreibt. Der den Lebenden und den Toten seine Güte nicht versagt hat. Dieselbe Naomi, die noch wenige Verse zuvor gesagt hat, ich glaube, Gott hat ein Problem mit mir. Gott hat sich gegen mich gewandt. Gott meint es nicht gut mit mir. Kann jetzt auf einmal erkennen, Gott hat seine Güte nicht verwehrt. Auf einmal kannst du in deiner Geschichte von Verlust einen Gott erkennen, der seine Güte nie verwehrt hat. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die trägt. Wisst ihr, das ist, was wir aus solchen Zeiten mit rausnehmen. Eine Erkenntnis, die wirklich trägt, weil Erkenntnisse, die durch schwierige Erfahrungen entstanden sind, die bleiben auch wirklich. Weil wir dann ganz sicher wissen, ich weiß, dass Gott gut ist. Und dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Besten fügen wird. Dass ihnen alles zum Guten dient. Und nicht immer sieht dieses Gute genauso aus, wie wir denken. Ja, überhaupt glaube ich, als Paulus das schreibt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Ich glaube, wir müssen das in dem Kontext sehen, in dem er das geschrieben hat. Er hat ja eigentlich darüber geschrieben, dass wir Jesus ähnlich werden sollen. Dass das unsere erste Berufung ist. Und dann ist auch ganz logisch, dass er sagt, ja, alles wird uns zum Besten dienen. Warum? Weil alles uns die Möglichkeit gibt, Jesus ähnlich zu werden. Auch unsere schmerzlichen Erfahrungen geben uns die Möglichkeit, Jesus ähnlich zu werden. Deswegen können wir uns freuen. Und deswegen macht es dann auch Sinn, Leute, wenn wir das verstanden haben. Ich muss da, glaube ich, noch mal eine extra Predigt-Tour machen. Vielleicht dann übernächstes Jahr. Dann macht es auch Sinn, warum zum Beispiel Jakobus sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Warum? Weil die Anfechtung dir die Möglichkeit gibt, zu werden wie Jesus. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann können wir uns freuen, dann können wir dankbar sein und sagen, okay, Gott, danke, weil du wirst mich in dieser Situation nach deinem Bild formen. Und wenn wir diese Perspektive nicht haben, dann wird der Verlust trotzdem kommen und die Herausforderung wird trotzdem kommen und werden uns fragen, warum Gott uns bestraft. Aber die Wahrheit ist, Gott bestraft dich nicht. Er liebt dich und er steht dir bei. Und auch wenn wir manchmal nicht wissen, warum Leid passiert, wissen wir dennoch, dass Gott eine Geschichte schreiben kann, die viel, viel größer ist. Ich komme langsam zum Schluss. Ihr Lobpreiser könnt gern schon mal hochkommen. Gott nutzt auch die Geschichte von Ruth für ein größeres Bild. Ja, Ruth heiratet schließlich Boas und die beiden bekommen ein Kind, Obed. Ich habe es euch auf der nächsten Folie mal aufgemalt. Und Obed zeugt Isai und Isai zeugt David. Und dann mehrere Generationen später geht aus dieser Linie Jesus hervor. Gott nutzt diese Geschichte und den großartigen Verlust von Ruth und Naomi und er lässt aus dieser Familienlinie den Retter der Welt hervorgehen. Ich finde das so faszinierend. Punkt Nummer 7, mein letzter Punkt. Gott schreibt deine Geschichte im Licht eines größeren Rahmens. Er hat die Dinge zu einem Guten gefügt. Und er kann die Dinge auch für dich zu einem Guten fügen. Und wenn du es zulässt, dann wird er dich in dieser Zeit formen zu einer Person, die nach ihrem Verlust reicher ist als davor. Reicher an Erkenntnis, reicher an Glauben, reicher an Offenbarung, reicher an Mut, reicher an Hoffnung. Wisst ihr, ich würde um nichts in dieser Welt die letzten 5,5 Jahre irgendwie eintauschen wollen. Ich würde um nichts in dieser Welt zurück wollen zu dem Moment, bevor mein erster großer Verlust, wie ich das so nennen kann, passiert ist. Um nichts in dieser Welt. Warum? Weil es mich gelehrt hat, dass im Endeffekt nur eines zählt, nämlich Jesus. Weil es mich gelehrt hat, mein Herz nicht an die Dinge dieser Welt zu hängen. Nicht an meine eigenen Vorstellungen zu hängen. Und weil es mich gelehrt hat, so entschieden zu beten, wie Ruth gebetet hat. Egal was passiert, egal wohin, egal was dein Plan ist, egal wann, egal mit wem. Und ich will jetzt das abschließen, indem ich auch meine persönliche Geschichte abschließe. Und dazu mache ich was, was ich eigentlich nie mache. Und zwar, ich schreibe ganz oft so Gebetstagebuch. Und ich schreibe da Sachen auf, die ich irgendwie in dem Moment wichtig finde, die ich gebetet habe, die mir auf dem Herzen liegen. Und ich möchte euch eine Seite davon vorlesen. Das war am 20.08.2022, also ziemlich genau vor einem Jahr, als ich echt frustriert war und echt in vielen Dingen nicht weiter wusste. Und an einen Punkt gekommen bin, wo ich auch irgendwie keine andere Wahl hatte, zu sagen, okay, Jesus, dann here's my all. Und da habe ich das Folgende aufgeschrieben. Ich habe noch nie so oft unter Tränen gebetet, dass dir alles gehört, Jesus. Alles. Mein ganzes Leben. Meine ganzen Pläne, mein ganzes Herz. Mein Wunsch nach Beziehung, meine Vorstellung vom Leben, mein Dienst, meine Berufung oder das, was ich davon verstehe. Alles gehört dir. Jesus, das Einzige, das ich nicht verlieren will, bist du. Ich habe lange nicht so sehr gestruggelt, was du willst und was ich tun soll. Aber während ich nichts weiß, möchte ich einfach lernen, eine liebende Dienerin in deiner Gegenwart zu sein. Alles loszulassen und nur noch dich zu kennen. An dir festzuhalten, auch wenn ich gerade nichts verstehen kann. Ich weiß, dass ich irgendwann hiervon Zeugnis geben werde. Und als ich in meiner Vorbereitung darüber gestolpert bin, da hat es mich so berührt, weil heute ist der Tag, wo ich Zeugnis darüber geben kann, dass Gott durch solche Zeiten durchträgt. Und um die Sache rund zu machen, es fügte sich, 4 Monate später, dass mich ein junger Mann auf Instagram angeschrieben hat und es fügte sich, dass wir 2 Wochen später auf derselben Konferenz waren und es fügte sich, dass wir uns wahnsinnig gut verstehen und jetzt schon seit einigen Monaten das Leben miteinander teilen dürfen. Und wisst ihr, Gott hat es so gefügt, dass ich jetzt seine Güte sehen kann. So wie Naomi. Ich weiß, dass Gott mir seine Güte all die Jahre nicht verwehrt hat. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass er ziemlich gütig war, als er mir manchmal nicht das gegeben hat, was ich mir kurzfristig gewünscht habe. Und Gott hat meine Verlusterfahrung genutzt, den Bereich, wo ich den größten Verlust erlebt habe, um ihn zu meinem größten Segen und zu meinem größten Wunder werden zu lassen. Und das ist meine Geschichte, die kann ich dir nicht geben, ich kann nur davon Zeugnis geben. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass mein Gott auch dein Gott ist. Und wenn Gott es bei mir machen kann, dann kann er es auch bei dir machen. Und deswegen möchte ich dich einladen, ich werde jetzt gleich noch beten, aber mach dir mal ganz kurz Gedanken, an welchem Punkt du gerade stehst, welches Gebet für dich gerade dran ist. Bist du an einem Punkt, wo du sagen willst, hey, Gott, ich leg dir alles hin? whatever, mein ganzes Leben, mein ganzes Herz, wo auch immer du mich hinführst, da will ich auch hingehen? Bist du an einem Punkt, wo du vielleicht neuen Glauben brauchst, zu sagen, wenn Gott es für eine andere Person machen kann, dann kann er es auch für mich machen? Bist du an einem Punkt, wo du Gott danken kannst für seine Güte? Und vielleicht können wir einmal kurz zusammen aufstehen. Und ich möchte dich echt einladen, dass du selbst zu Gott gehst, zu deinem Gott gehst und dass du ihn bittest, dass er deine Erfahrung und deinen Schmerz und deinen Verlust nimmt und umwandelt und dass er dir Hoffnung schenkt und Zuversicht schenkt und dass er deine Geschichte nutzt und dass du seine Güte sehen wirst im Land der Lebendigen. Und Jesus, das bete ich jetzt aus über uns als deinen Kindern, Jesus. Ich danke dir, dass wir deine Güte im Land der Lebendigen sehen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du deine Güte nicht verwehrst. Und auch da, wo wir es manchmal nicht sehen können, wo wir es nicht verstehen können, Jesus, danke ich dir, dass du trotzdem gut bist. Ich danke dir, dass du uns nicht bestrafst, du hast uns freigekauft. Und ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Und Jesus, ich bete jetzt für jedes einzelne Herz, dem es gerade schwerfällt, an dieser Wahrheit festzuhalten. Jedes Herz, was Dinge verloren hat, was Verlusterfahrung gemacht hat, was gerade durch eine schwierige Zeit geht. Jesus, ich bete, dass du Trost schenkst, dass du Mut schenkst. Dass du uns aufstehen lässt. Und dass du uns neue Gewissheit in dieser Wahrheit schenkst, dass du es gut mit uns meinst und dass deine Güte ewig währt. Und Jesus, wir danken dir, dass wir nicht Opfer unserer Umstände sind, nicht Opfer unserer Erfahrungen sind, sondern dass wir deine Kinder sind, Jesus. Jesus, wir danken dir für deine Güte. Und wir danken dir, dass du bessere Geschichten schreibst, als wir sie uns je ausdenken könnten. Und wir vertrauen dir und wir wollen es heute Morgen neu bekennen. Wir vertrauen dir mit der Geschichte, die du mit unserem Leben schreibst. Und wenn du willst, dann lade ich dich ein, ihm das gleich einfach nochmal in deinen eigenen Worten zu sagen, dass du ihm vertraust mit der Geschichte, die er schreibt.
Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite und schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.